RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel fliegt seit dem Mittag neue Angriffe auf Ziele im Iran. Der iranische Rundfunk meldet Explosionen in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Teheran. In weiteren Medienberichten ist davon die Rede, dass seit Beginn der israelischen Angriffe am Freitag fast 130 Menschen getötet wurden. In Israel sind durch iranische Luftschläge nach offiziellen Angaben bisher mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Der iranische Außenminister Afakji warnt währenddessen davor, den Konflikt auf die gesamte Nahostregion auszuweiten. Iran-Korrespondentin Pia Masurchak.
Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Unbekannte haben den Auftakt des heutigen Demokratiefestes in Bad Freienwalde gewaltsam gestört. Nach RBB-Informationen attackierte eine Gruppe Vermummter plötzlich Besucher und verletzte mehrere leicht. Laut dem Veranstalter von Bad Freienwalde ist bunt gab es schon vorher Fälle von Vandalismus. So hätten Unbekannte Dutzende Werbeplakate abgerissen. Trotz massiver Kritik hat die Deutsche Bahn mit dem heutigen Tag die Familienreservierung gestrichen. Eltern können demnach nicht mehr zum Festpreis beliebig viele Sitzplätze reservieren. Jedes Kind kostet jetzt extra. Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Konkret heißt das, anstelle der 10,40 Euro für eine Familienreservierung bezahlt eine Familie mit zwei Kindern ab heute 22 Euro. Kritik kommt nicht nur von Fahrgastverbänden, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, der eine Petition gestartet hat, um das Vorhaben zu verhindern. Auch der CDU-Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder sagte, er setze ein großes Fragezeichen dahinter, ob man sich jetzt in der Hauptreisezeit damit einen Gefallen tut.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf, gegen Abend dann kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 30 bis 32 Grad, in Küritz 28 und in Forst 33 Grad. Morgen bewölkt, aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Clemens Schulze, ich grüße Sie an diesem Sonntag. Die Kämpfe zwischen Israel und dem Iran gehen weiter. In der iranischen Hauptstadt Teheran gab es Explosionen. Die Bürger wurden aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen. Die Metro ist als Zufluchtsort jetzt dauerhaft geöffnet in Teheran. Auch in Tel Aviv und in Jerusalem heulten die Sirenen, wieder gab es Tote. Israel erlebte zwei Angriffswellen bisher. Die Lage bleibt also angespannt, berichtet aus Tel Aviv Julio Segador.
Zwar konnten die meisten Raketen vom israelischen Abwehrsystem abgefangen werden, in Tel Aviv und anderen Orten wurden dennoch Einschläge verzeichnet, etwa in Bat Yam, einer Stadt südlich von Tel Aviv. Hier wurde ein mehrstöckiges Gebäude schwer getroffen. Meir Yehuda, ein junger Mann aus Bat Yam, eilte gleich nach dem Einschlag zu dem Gebäude, um zu helfen. Als ich ankam, sah ich, dass das halbe Gebäude eingestürzt war. Die Hälfte des Gebäudes war weg. Wir hörten Menschen aus dem 5. und aus dem 10. Stockwerk um Hilfe rufen. Und dazwischen war das Feuer. Ich bin sofort reingerannt, trotz Alarm. Zuerst sah ich eine ca. 70-jährige Frau, die blutüberströmt war. Wir haben sie gleich vom Boden aufgehoben. Danach haben wir weitere, vor allem alte Menschen, rausgetragen, die sich nicht zu helfen wussten. Wir haben sie einfach zu den Rettungskräften getragen. Sechs der bisher mindestens 13 Toten in Israel wurden aus diesem Gebäude in Bat Yam geborgen. Dutzende erlitten schwere Verletzungen. Keine andere Stadt in Israel wurde in der Nacht schwerer getroffen von der iranischen Offensive. Zvika Brod, der Bürgermeister von Bat Yam, zeigte sich im Interview mit dem israelischen TV-Sender Channel 13 geschockt. 61 Gebäude sind insgesamt beschädigt. Stand jetzt müssen wohl 6 davon abgerissen werden, vermutlich mehr. Der Schaden ist enorm. All die Gebäude, die sich in der Umgebung des getroffenen Gebäudes befinden, weisen Schäden auf, als wären sie direkt getroffen worden. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, alle Verschütteten zu bergen. Das kann Stunden dauern, vielleicht auch den ganzen Tag. Nahe Haifa im Norden Israels wurde auch eine Ölraffinerie beschädigt. Auch hier konnte das israelische Abwehrsystem die ballistischen Raketen aus dem Iran nicht abfangen. Der ehemalige Verteidigungsminister Yoav Gallant macht unterdessen deutlich, dass der Angriff Israels auf den Iran aus seiner Sicht dennoch richtig war. Stellen Sie sich vor, jede einzelne der Raketen, die hierher kommt, hätte einen nuklearen Sprengkopf. Die Iraner sind nicht weit davon entfernt. Wir konnten da nicht tatenlos daneben stehen. Wir mussten handeln. Es gibt keine Erfolge ohne Risiken. Eine Sache steht fest. Was in den letzten 48 Stunden im Nahen Osten geschieht, hat entscheidende Bedeutung. Auch deshalb setzt Israel seine Angriffe im Iran fort. Ein Armeesprecher rief die iranischen Bürger, die in der Nähe von Reaktoren und Rüstungsfabriken leben, im Nachrichtendienst X auf, die Gegenden zu verlassen.
Soweit Nahost-Korrespondent Julio Segador. Israel warnt also die iranische Zivilbevölkerung vor weiteren Angriffen. Letzte Nacht schon wurden allein in Teheran 80 Ziele attackiert. Der iranische Außenminister befürchtet inzwischen eine Ausweitung des Krieges. Iran-Korrespondentin Pia Mazurzak.
Man wolle keine Ausweitung des Krieges auf die Region, so der iranische Außenminister Araghchi bei einem Treffen mit mehreren Botschaftern in Teheran. Der Persische Golf sei eine äußerst sensible Region. Jede militärische Eskalation dort könne nicht nur die gesamte Region, sondern die ganze Welt betreffen. Gestern Abend und in der Nacht hatte Israel vermehrt die Energieinfrastruktur des Landes bombardiert. Darunter auch ein Gasfeld in der südlichen Provinz Bushehr sowie Öl- und Treibstofflager in der Hauptstadt Teheran. Bereits gestern gab es Meldungen, die Regierung erwäge, die Straße von Hormuz zu schließen. Durch die Meeresenge im Persischen Golf zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten verläuft circa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung. Araghchi machte wieder die USA für den israelischen Angriff mitverantwortlich. Donald Trump warnte den Iran in den sozialen Medien vor Angriffen auf US-Ziele in der Region. Unterdessen gehen die Angriffe iranischen Medien zufolge weiter. Ziel soll eine Anlage des Verteidigungsministeriums in der Großstadt Isfahan gewesen sein.
Die Lage im Iran zusammengefasst von Korrespondentin Pia Mazurzak. Jetzt der Blick in die Rocky Mountains, wo heute Weltpolitik stattfindet, ab heute. Im kanadischen Urlaubsort Kananaskis bei Calgary startet am Abend der G7-Gipfel, der bis Dienstag dauert. Für Bundeskanzler Friedrich Merz ist das Treffen eine Premiere. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik wird den Kanzler begleiten, der am Nachmittag am BER losfliegt. Sie erklärt, um welche Themen es geht auf dem Gipfel.
Ein Thema ist seit Freitag ganz nach oben auf die Tagesordnung gerutscht. Das ist die weitere Eskalation im Nahen Osten nach den Angriffen Israels auf den Iran. Diese Eskalation trifft auch den Welthandel empfindlich, woran die Staats- und Regierungschefs der 7 weltwirtschaftlich herausgehobenen Industriestaaten, also der G7, überhaupt kein Interesse haben. Welthandel ist ein wichtiges Thema auf dem Gipfel und hier besonders die Zollpolitik der Trump-Administration. Wichtig auch, Donald Trump davon zu überzeugen, im Ukraine-Krieg viel mehr Druck auf Putin auszuüben und nicht nachzulassen. Alles in allem sehr viel Krisenmanagement, also mit sehr ungewissem Ausgang.
Und was die Bundesregierung bei diesem Gipfel erreichen kann, das schätzt unsere Korrespondentin so ein.
Es ist der erste G7-Gipfel des neuen Bundeskanzlers. Friedrich Merz hat allerdings in den letzten Wochen schon gezeigt, dass er auf internationalem Parkett durchaus standfest ist. Seinen besonderen Draht zu US-Präsident Donald Trump möchte Merz auch in Kanada nutzen, um den öfter mal erratischen amerikanischen Präsidenten in der Ukraine-Frage an der Seite der anderen Staats- und Regierungschefs der G7 zu halten und letzten Endes dafür zu sorgen, dass die G7 nicht auseinanderfliegen. Daher ist das oberste Ziel, irgendwie Einigkeit herzustellen, notfalls auch mit reichlich Schmeicheleien für Donald Trump.
Vor dem G7-Gipfel in Kanada, Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik war das mit Erläuterungen. Bundeskanzler Merz wird um Mitternacht unserer Zeit in Kanada eintreffen, dann ist es da Nachmittag. Der G7-Gipfel geht dann morgen so richtig los und mal sehen, ob es dem Kanzler gelingt, die gute Stimmung aus dem Oval Office vor 2 Wochen zu übertragen. Heute findet zum ersten Mal in Deutschland ein nationaler Veteranentag statt, um die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr zu ehren. Insbesondere in Berlin gibt es rund um das Reichstagsgebäude viele Veranstaltungen. Verschiedene Politiker würdigten die Bundeswehr in den sozialen Medien. Mehr von Hauptstadtkorrespondentin Bianca Schwarz.
Bundeskanzler Friedrich Merz schrieb auf der Plattform X, die Bundeswehr sei fester Bestandteil der Gesellschaft und weiter wörtlich, die Frauen und Männer, die in ihr dienen oder gedient haben, verdienen unseren Dank, unsere Anerkennung und unseren Respekt. Dieser Dienst für unser Land gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Auf derselben Plattform schrieb der bayerische CSU-Ministerpräsident Markus Söder, Zitat, gerade in bewegten Zeiten ist der Einsatz für unser Land und unsere Werte wichtiger denn je. Danke an alle Veteranen für Mut, Haltung und Engagement im Dienst für unser Land. Jahrelang gab es in Deutschland Diskussionen darum, wer mit dem Begriff Veteran eigentlich gemeint ist. Zu den heutigen Feierlichkeiten wurde nun die weitestmögliche Definition gewählt. Als Veteranin oder Veteran gelten nun alle aktiven und früheren Soldaten, sofern sie ehrenhaft aus dem Dienst ausgeschieden sind. Etwa 10 Millionen Deutsche haben Wehrdienst geleistet oder waren Berufs- oder Zeitsoldaten.
Soweit Bianca Schwarz. Und die Bundeswehrveteranen, die werden heute gefeiert. Erstmals in Deutschland übrigens. Beim Bürgerfest am Reichstagsgebäude wird ein umfangreiches und kostenloses Programm für alle geboten. In Potsdam kennen die meisten den Stadtteil Kramnitz noch als Kasernenareal. Seit gut 10 Jahren wird dort aber nun schon ein neues Stadtviertel aufgebaut. An diesem Wochenende nun ist Tag der offenen Tür und RBB-Reporterin Magdalena Bienert war für uns da.
Bäume haben sich ihren Weg durch die Löcher im Dach gesucht. Schwarze Fensterhöhlen ohne Glas blicken aus abgebröckelten Fassaden. So sehen noch viele Häuser aus, die in Kramnitz seit über 30 Jahren leer stehen. Doch hier entsteht auch Lillestadt. Schwedisch für kleine Stadt. 186 Wohnungen sollen bis Ende des Jahres in Kramnitz schon bezugsfertig sein. Und auch die Schule aus rotem Backstein blitzt nagelneu saniert in der Sonne. Hier ahnt man das Potenzial dieses besonderen Geländes. Bernd Nicke, Geschäftsführer des Entwicklungsträgers Potsdam.
2013 hat die Stadt beschlossen, hier eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme durchzuführen, das heißt ein Wohn- und Arbeitsquartier zu bauen. Ursprüngliche Planungen sahen vor, dass hier so ungefähr 3.500 Menschen einzogen und Mitte der 2010er Jahre war schon klar, dass Potsdam unglaublich hohen Wohnungsbedarf hat.
Jetzt sollen es 5.000 Wohnungen für 10.000 Menschen werden. Fertig im Jahr 2032. Doch schon ab August wird das Gelände teilweise geöffnet und auch der Bus fährt hierher. Schließlich werden Schüler des Nordgymnasiums hier ab September zur Schule gehen. Für wen ist dieses urbane neue Quartier gedacht? Bernd Rubelt, Beigeordneter für Stadtentwicklung.
Es ist für Menschen, die sich für ein nachhaltiges Leben auch ein Stück entscheiden wollen. Die sagen, ich muss vielleicht ein bisschen weniger von allem haben und habe dadurch aber mehr insgesamt. Das ist so ein bisschen der Gedanke hier. Weniger Autoverkehr, weniger Ansprüche ans Wohnen, vielleicht qualitativer und nicht im Überfluss. Und das soll das Quartier ja auch modellhaft zeigen, auch was die Ökologie angeht.
Nachhaltigkeit wird in Kramnitz großgeschrieben. Die alte Bausubstanz der Kasernen wird denkmalschutzgerecht saniert. Der alte Baumbestand erhalten. Autos sollen grundsätzlich in der Quartiersgarage parken. Der so gesparte Raum für Parkplätze wird mit besonderen Gräben genutzt.
Für die Regenrückhaltung und zwar oberirdisch. Das heißt, wir schaffen einen Regengarten neben der Straße und neben dem Fußweg dazwischen einen Regengarten. Der kann bei Regenfällen volllaufen, hat einen Überlauf, gibt es dann verzögert an den Kramnitzsee ab und das Wasser bleibt quasi im Quartier und unterstützt das Grünwerden im Quartier. Und es hat irgendwie so ein bisschen was ja, zwischen Mediterranean oder irgendwie an der Ostsee. Man fühlt sich irgendwo anders an dieser Stelle.
Schon jetzt ragen grüne, hohe Gräser daraus empor. Ein modernes Mobilitäts- und Energiekonzept macht aus dem Militärgelände in Kramnitz ein Wohnquartier mit Vorbildfunktion. Es wird Eigentums- aber auch Genossenschaftswohnungen geben. Nur dort, wo verschiedene Einkommensschichten aufeinandertreffen, kann auch ein lebendiges, neues Quartier entstehen.
Tag der offenen Tür in Potsdam-Kramnitz. Unsere Reporterin Magdalena Bienert hat sich umgeschaut. Weiter geht's mit Niklaus Hillmann.
RBB 24 Inforadio. Sport.
Ich würde mal behaupten, das sportliche Highlight des heutigen Tages wird am Abend das Champions-League-Finale im Handball in Köln sein. Eine rein deutsche Angelegenheit. Die Füchse aus Berlin gegen den SC Magdeburg. Alles Wichtige dazu von Thorsten vom Wege.
Das wird ein ziemlich langer Tag für Spieler und Fans beider Mannschaften, denn erst um 18 Uhr steigt das große Finale. Für den SCM sicherlich nicht die schlechteste Lösung, denn der 31:30 Sieg gegen Barcelona war ein Kraftakt, der richtig Körner gekostet hat. Die Füchse konnten dagegen im ersten Halbfinale Kräfte sparen. Spätestens nach rund 45 Minuten hatte der deutsche Meister gegen Nantes alles im Griff. Für Matthias Gitzel, den Superstar in Berliner Rhein, hatte sich das Thema Halbfinale ja schon viel früher erledigt gehabt, ob seine rote Karte aus der Startphase des Semifinals aber nun dazu führen wird, dass Gitzel besonders frisch ins Endspiel geht. Das gehört wohl eher ins Reich der Fabel. Was am Ende ausschlaggebend sein wird, lässt sich auch am Finaltag selbst schwer abschätzen. Aber alle Fans hoffen auf ein rassiges, sportlich hochwertiges und vor allem spannendes Endspiel. Fakt ist, dass eine deutsche Mannschaft die wichtigste Trophäe im europäischen Clubhandball in die Höhe stemmen wird. Ob sich die Füchse aus Berlin in die lange Liste deutscher Mannschaften von Göppingen über Leipzig, Gummersbach, Großwallstadt, Frankfurt oder Magdeburg, Kiel, Hamburg und Flensburg als dann 10. Club einreihen, den Europapokal der Landesmeister als Champions-League-Vorläufer mit eingerechnet, oder ob die Magdeburger ihre Erfolgsbilanz in diesem Wettbewerb auf dann 5 Siege ausbauen, das müssen wir tatsächlich erst am Abend.
Um 18 Uhr geht es los und wir werden das Spiel natürlich komplett live hier im RBB 24 Inforadio für Sie übertragen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gab es in der Bundesliga und zwar in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Dieses Spiel endete unentschieden 31:31. Nicht nur Handball wird heute gespielt, auch Fußball. Die Club-Weltmeisterschaft hat begonnen mit einem ziemlich lahmen 0:0 zum Auftakt. Das soll heute Abend natürlich anders werden. 18 Uhr unserer Zeit wird der FC Bayern München in Cincinnati das erste Mal spielen und zwar gegen den neuseeländischen Vertreter Auckland. Florian Eckel.
Immobilienmakler, Studenten, Verkäufer. Im Kader des Auckland City Football Club findet man viele verschiedene Berufe, nur eben keinen Fußballprofi. Josip Stanisic und seine Bayern sind haushoher Favorit gegen die Neuseeländer.
Wir tun gut daran, sie ernst zu nehmen. Es ist das erste Spiel. Wir hatten in der Vorbereitung letzte Saison so ein ähnliches Spiel gegen Düren, wo wir uns auch sehr schwer getan haben, wo wir vielleicht auch locker ins Spiel gegangen sind, was wir nicht hätten tun sollen. Deswegen, glaube ich, tun wir ganz gut daran, einfach diese Partie als ersten wichtigen Schritt in dieses Turnier zu sehen.
Auch, weil die Vorbereitung der Bayern auf die Club-WM ziemlich improvisiert wirkt. Nur eine Handvoll Stammspieler ist mit zahlreichen Jungs aus dem Nachwuchs schon am Dienstag Richtung USA aufgebrochen. Die Nationalspieler wie Josua Kimmich sind tröpfchenweise erst später dazugestoßen.
Ich bin bereit, also wir haben jetzt ganz normal trainiert die letzten 2 Tage. Vom Jetlag her ging es eigentlich auch. Dementsprechend sind, glaube ich, auch alle Nationalspieler, die jetzt ein bisschen später gekommen sind, bereit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Harry und Conny aussieht, die sind ja dann noch ein bisschen später gekommen, die haben dann heute nur Teile mitgemacht, aber der Rest sollte bereit sein.
Ein Neuer wird gleich zum Ankerspieler. Jonathan Tah, frisch von Bayer Leverkusen verpflichtet, wird der Innenverteidiger sofort als Abwehrboss gebraucht. Denn da herrscht nach den Ausfällen zuletzt von Kim und Upamecano Alarmstufe Rot. Abwehr-Allrounder Stanisic traut Tah, seinem alten Kumpel aus Leverkusener Zeiten, einiges zu.
Er kennt ja auch viele auch von der Nationalmannschaft. Ist jetzt kein großer Umbruch für ihn. Wir wissen auch, dass er uns sehr, sehr viel weiterhelfen kann, aufgrund einfach seiner Präsenz, aufgrund auch dessen, dass er die Mannschaft führen kann von hinten heraus. Deswegen glaube ich, werden die ersten Spieler das auch zeigen. Natürlich muss man ihm vielleicht auch ein bisschen Zeit geben.
Also erstmal ankommen bei Bayern, bei der Club-WM und vor allem in den USA. Neben der 6-stündigen Zeitverschiebung kommt auf Kimmich und Co. vor allem klimatisch einiges zu.
Wenn es jetzt in Deutschland mal 30 Grad hat, fühlt es sich trotzdem irgendwie anders an als hier. Aber ich finde, hier ist es jetzt ein Ticken angenehmer als in Orlando. Also wie es dann um 12 ist, weiß ich nicht genau, wird wahrscheinlich trotzdem heiß.
Und da würde es helfen, wenn die Bayern den Amateurgegner aus Neuseeland früh abkühlen. Auckland City hat zwar 13 Mal die ozeanische Champions League gewonnen, um hier dabei zu sein, mussten allerdings einige Spieler unbezahlten Urlaub nehmen. Die Bayern sind gegen diese Freizeitkicker klarer Favorit.
Eigentlich müssten die Bayern sich doch wohlfühlen in Cincinnati, denn diese Stadt in den USA ist Partnerstadt der bayerischen Landeshauptstadt, also Münchens. Und außerdem soll dort das größte Oktoberfest der USA jedes Jahr stattfinden. Also wenn das kein Grund zum Wohlfühlen ist für die Spieler des FC Bayern München. Große Wohlfühlatmosphäre auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft der Männer im Fußball, denn das Auftaktspiel der Europameisterschaft hat man gegen Slowenien deutlich mit 3:0 gewonnen, weil ein Spieler mit dabei ist, der auch heute Abend um 21 Uhr gegen Tschechien im zweiten Gruppenspiel wieder für Tore sorgen soll. Florian Winkler.
Er ist in aller Munde. Mann der Stunde, der Nick Woltemade.
Er hat so ziemlich alles.
Bringt es U21-Teamkollege Erik Martel auf den Punkt. Zum EM-Auftakt gegen Slowenien wieder ein Dreierpack vom Stuttgarter Stürmer. Voller Stolz posierte Nick Woltemade nach der Partie auf der Plattform Instagram mit dem Spielball. Und darauf die Unterschriften der gesamten Mannschaft.
Das sind Tore, die mich stolz machen, wo ich froh bin über die Tore. Sehr froh, dass ich den Elfmeter reinschießen konnte, den ich meinen letzten vergeben habe in der Liga. Deswegen, ja, ich glaube, der Weg, den ich gehe, ist der richtige.
Quick Nick, Big Nick, Woltemessi, Goatemade. Die Fans lieben den Schlags vom VfB. Der Hype um seine Person ist auf einem neuen Level. Ohne, dass er abhebt, bestätigt Mitspieler Rocco Reitz.
Nick ist ja keiner, der da große Töne spuckt oder irgendwie sich in den Vordergrund reden möchte. Wenn er zweistellig treffen würde, würde ich das auch unterschreiben. Aber ist auf einem guten Weg. Also im ersten Spiel drei Dinger zu machen, ist eine gute Quote.
Der Matchwinner und Neunationalspieler bleibt bescheiden, teilt diese speziellen Momente am liebsten mit seinen Eltern. Die Familie in diesen für ihn neuen und verrückten Zeiten der absolute Rückhalt.
Die sind schon sehr stolz. Die gucken jedes Spiel an. Bin ich sehr dankbar. Die fahren überall hin zu jedem Spiel. Freue ich mich sehr, wenn ich die immer sehe auf der Tribüne. Gibt mir auch sehr viel Kraft. Die handeln das gut. Und auch wenn ich zu Hause bin, wird wenig über Fußball gesprochen. Das ist mir wichtig, dass wir da einfach normale Gespräche haben. Und die blenden das ganz gut aus, wissen aber natürlich auch, was gerade um mich herum los ist. Aber sind sehr happy und sehr glücklich.
Aber auf der Tribüne versetzt der 23-Jährige alle in Staunen. Seine Leistungen und auch seine Art abseits des Platzes wecken Begehrlichkeiten zahlreicher Topclubs. Gerüchte aus England um den FC Chelsea machten schon die Runde. Das bringt Woltemade überhaupt nicht aus der Ruhe. Der Fokus klar auf der EM, Tore schießen und die EM-Torschützentrophäe. Das würde ihm gefallen.
Auf jeden Fall was Cooles, was ich gerne mitnehmen würde. Aber es ist nicht mein primäres Ziel. Aber wenn es daraus Schluss folgt, dass wir so viele Spiele gewinnen und meine Tore dazu beitragen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung für mich, wenn ich Torschützenkönig werde.
Das soll Deutschlands neue Sturmhoffnung nach Meinung der Teamkollegen auch gegen die Gruppengegner Tschechien und England und dann auch gerne in der K.O.-Runde fortsetzen. Erik Martel würde das sofort unterschreiben. Im wahrsten Sinne.
Meinetwegen kann er jedes Spiel drei Tore schießen, Hattrick, und jedes Mal den Ball mit nach Hause nehmen. Den unterschreibe ich dann auch mit Liebe.
Der Woltemade-Hype bringt Nick nicht aus der Ruhe, aber das U21-Team in den Turnierflow.
Wir bleiben beim Fußball. Jetzt geht's um einen Trainer, der in der zweiten Liga von einem Verein zum anderen wechselt und dabei keinen weiten Weg zurückzulegen hat. Der muss sich nur ins Auto setzen, auf die Bundesautobahn 2 und dann noch nicht mal eine Stunde Richtung Westen fahren. Die Rede ist von Christian Titz, der von Magdeburg nach Hannover wechselt. Tide Tedinger.
Der wochenlange Poker hat sich ausgezahlt. Der Wunschkandidat kommt. Titz steht für ein attraktives, offensives Spiel. 2022 führte er den 1. FC Magdeburg mit traumhaft schönem Fußball und riesigem Vorsprung zur Drittligameisterschaft. Seinen Ansatz behielt er bei und spielte in der abgelaufenen Saison in der zweiten Liga um den Aufstieg mit. Zuvor stand Titz unter anderem mehrere Jahre beim Hamburger SV an der Seitenlinie. Vom Nachwuchstrainer stieg er im März 2018 zum Chef der Profis auf, konnte den erstmaligen Sturz in die zweite Liga aber nicht mehr verhindern. Weil Christian Titz noch Vertrag in Magdeburg hatte, wird eine Ablöse fällig. Die Rede ist von einer mittleren sechsstelligen Summe.
So, und wo wir gerade bei Trainern sind, wollen wir doch anhand eines Trainers daran erinnern, dass der FC Energie Cottbus vor 25 Jahren das erste Mal in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen ist. An der Seitenlinie damals Eduard Geier. Der arbeitet inzwischen nicht mehr als Trainer, aber ist trotzdem immer mal wieder gerne in Cottbus und erinnert sich an die schönen Zeiten zurück.
Eduard Geier steht auf dem Rasen im Stadion der Freundschaft. Es hat sich einiges verändert in der Heimspielstätte von Energie Cottbus in diesen 25 Jahren. Und doch kommen beim ehemaligen Trainer die Erinnerungen an die Gefühle und die Atmosphäre an diesem heißen Tag im Mai 2000 wieder hoch.
Einfach froh, glücklich und zufrieden und vor allen Dingen, es war ja eine Bombenstimmung. Ja, das sind Erinnerungen, die bleiben im Haften. Ich denke, bei den Fans genauso wie bei Trainern, Funktionären und Spielern.
Momente für die Ewigkeit. Tausende Fans in Rot und Weiß stürmen den Rasen. Geier singend, oberkörperfrei in der Kabine. Torschütze Detlef Irrgang, der von den beseelten Anhängern auf Händen getragen wird.
Als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, gigantisch, was hier los war. Die Fans waren auf dem Platz. Wir mussten auch teilweise uns in die Kabine verdrücken. Wir haben sicherlich dann etliche Tage zusammen gefeiert. Wir sind dann empfangen worden von vom Oberbürgermeister am Staatstheater.
Auf den Aufstieg ein dreifaches Singgesange, Singgesange!
Cottbus, die Stadt tief im Osten, war plötzlich auf der Bundesliga-Landkarte eine Sensation. Geier und Detlef Irrgang haben ihre teils kuriosen Erinnerungen an den Aufstieg zum Jubiläum in einer Talkrunde im Stadion der Freundschaft mit den Energiefans geteilt.
Die Gastronomie war so glücklich gewesen. Wir konnten eigentlich als Spieler die Urlaubswoche, sage ich jetzt mal, überall hingehen und es gab Freigetränke.
Irrgang sicherte sich mit seinem Tor beim 2:0 Erfolg im entscheidenden Spiel gegen Köln den Titel Fußballgott auf Lebenszeit in der Lausitz. Auch die Fans denken gern zurück an die besonderen Tage.
Unglaublich. Es stand ja auch die ganze Stadt Kopf. Das war ja totaler Irrsinn. Das hätte auch, glaube ich, nie jemand angenommen und geglaubt, dass das so passt.
Ich bin 20 Jahre alt, aber mein Vater war damals schon hier und er hat mir natürlich alles erzählt. Und Eduard Geier ist natürlich für mich als Cottbus-Fan ein Riesenmann.
Pure Legende von Energie halt. Ne? Das ist der eigentlich so der erste große Trainer in meinen Augen.
Eduard Geier, der Vater des Erfolges, der bis heute eng mit Energies Bundesliga-Geschichte verbunden ist.
Das letzte Spiel zu Hause gegen Köln, wir mussten gewinnen. Und ich denke, die Fans, die haben auch alle gezittert und haben hinter uns gestanden. Aber es war eine unheimliche Euphorie. Wir konnten eigentlich nicht verlieren an dem Tag.
Der 26. Mai 2000 markiert bis heute den größten Erfolg der Cottbusser Vereinsgeschichte. Insgesamt 6 Jahre spielte Energie erstklassig. Als Drittligist ist die Bundesliga aktuell aber ganz weit weg.
Jakob Rüger berichtete. Legendär waren auch die Fußball-Weltmeisterschaften, die in Mexiko ausgetragen wurden in den Jahren 1970 und 1986. Jetzt wird Mexiko wieder dabei sein. Im kommenden Jahr bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, die sich zwischen den USA, Kanada und Mexiko aufteilt. Und diese WM wird im legendären Aztekenstadion von Mexico City eröffnet. Unsere Korrespondentin Anne Demmer hat sich angesehen, wie die Vorbereitungen in Mexiko laufen und angehört, wie die Stimmung eigentlich im Land ist.
Mexiko, Mexiko, Mexiko ist bereits ein Jahr vor dem Anpfiff im Fußballfieber und trällert die offizielle Hymne der WM von 1986 vor sich hin. Das Eröffnungsspiel findet im altehrwürdigen Aztekenstadion von Mexico City statt. Ich bin begeistert. Das Aztekenstadion ist das einzige Stadion in der Geschichte, in dem 3 Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Aber das Stadion sei schon kurz vor dem Verfall und was so alles gesagt wird. Diego Farrell winkt ab. In der Tat musste das Stadion von Grund auf saniert werden. Er hofft, dass bei dem Massenansturm für Sicherheit gesorgt wird. Wenn das bei einem Ligaspiel ein Chaos ist, möchte ich mir das bei einer Weltmeisterschaft nicht vorstellen. Ich hoffe also, dass Sie diese Details klären können. Wir müssen uns zusammenreißen. Wir müssen uns von unserer guten Seite zeigen. In dem anliegenden Viertel Santa Úrsula sind Anwohner wie Maria Estela, die einen kleinen Kiosk führt, wenig erfreut über die bevorstehenden Fußballfanhorden. Santa Úrsula ist das Pissoir des Aztekenstadions. Alle Straßen rund um das Stadion stinken nach Pipi. Für die Fußball-WM sind neue Hotels und Einkaufszentren geplant. Und die graben, wie auch der Betrieb des Stadions, den Anwohnern der umliegenden Viertel das Wasser ab. Sie lassen uns ohne Wasser zurück. Das Aztekenstadion ist wie ein Blutegel. Für die, die nicht davon betroffen sind, steht der Fußballspaß im Vordergrund. Für Jaime hat Fußball etwas Magisches. Weil es Nationalitäten überwindet und alle für ein Spiel zusammenkommen. Ich bin begeistert, dass das Aztekenstadion zum 3. Mal Austragungsort des Pokals sein wird. 70, 86, 2026. Es ist unsere 3. Gelegenheit, Mexiko auf dem heimischen Rasen zu sehen und über das 5. Spiel hinauszukommen. Doch eine einladende Atmosphäre für Fußballfans aus aller Welt sieht für Jorge Hernandez anders aus. Er spielt auf die Proteste gegen die Migrationspolitik der US-Regierung an, gegen die Trump nun mit der Marine gewaltsam vorgeht. Es herrscht in Los Angeles ein Klima der Gewalt. Und wenn man bedenkt, dass Trump die Tür für mehrere Länder geschlossen hat, dann ist das sehr ernst, da es sich ja um ein so großes Ereignis handelt. Angesichts von Deportationen warnen sogar Menschenrechtsorganisationen. Für manche Menschen wäre ein WM-Besuch in den USA nicht sicher. Fest steht, am 11. Juni wird das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2026 im Aztekenstadion in Mexiko ausgetragen.
Eine Meldung noch vom Tennis. Alexander Zverev hat das Finale des Rasenturniers in Stuttgart verloren in 2 Sätzen, 6-7 und 3-6 gegen Taylor Fritz. Jetzt gibt's hier Nachrichten und Sport haben wir wieder gegen 4:15. Bis dahin.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin. Zwischen Storkow und Friedersdorf steht ein defektes Fahrzeug und Gegenstände liegen auf der Fahrbahn. Vorsicht in beiden Richtungen auf der A115 zwischen Kleinmachnow und Kreuz-Zehlendorf ist ein Reh auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Bis zu eine Stunde brauchen Sie länger. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße in beiden Richtungen gesperrt. Rechnen Sie mit Stau an den Abfahrten. Pankow, Mühlenstraße in Höhe Heinz-Knoblauch-Platz sind die Ampeln ausgefallen. Und aktuell ist zur S-Bahn. Wegen einer Zugstörung fährt die S7 zwischen Grunewald und Potsdam Hauptbahnhof nur im 20-Minuten-Takt. Wegen mehrerer Signalstörungen kommt es auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zu Verspätungen. Der 10-Minuten-Takt bei der S3 gilt aktuell nur zwischen Erkner und Warschauer Straße. Die S5 fährt nur zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof und die S75 fährt nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 15.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel fliegt seit dem Mittag neue Angriffe auf Ziele im Iran. Laut dem iranischen Staatsrundfunk gab es Explosionen in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Teheran. Der Iran spricht von fast 130 Todesopfern seit Beginn der israelischen Luftangriffe am Freitag. In Israel sind durch iranische Luftschläge nach offiziellen Angaben mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Vergangene Nacht wurde bei Tel Aviv ein Wohnhaus getroffen. Unter den Trümmern wird noch nach Verschütteten gesucht. Deutschland bereitet sich darauf vor, dass israelische und jüdische Einrichtungen bei uns angegriffen werden könnten. Das hat Bundeskanzler Merz kurz vor seinem Abflug zum G7-Gipfel in Kanada gesagt. Konkreter wurde er allerdings nicht. Über den Konflikt würden sich die Staats- und Regierungschefs intensiv austauschen, so Merz.
Es darf jetzt keine Ausweitung des Konfliktes geben. Teheran muss die Bombardierung ziviler Ziele in Israel sofort beenden. Weitere Staaten in der Region dürfen nicht zum Kriegsschauplatz werden.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Bundestagspräsidentin Klöckner hat in Berlin den ersten nationalen Veteranentag eröffnet. Es sei höchste Zeit gewesen, einen solchen Gedenktag einzuführen, sagte die CDU-Politikerin. Es gehe um öffentlichen Respekt denen gegenüber, die in den deutschen Streitkräften gedient haben. Manche hätten dabei auch Wunden davon getragen.
Es gibt die sichtbaren, aber auch die unsichtbaren Wunden. Und für diese braucht es ganz konkrete Hilfe. Auch darüber müssen wir an einem solchen Tag sprechen. Es braucht verlässliche Hilfe, es braucht unbürokratische Hilfe und eine echte Fürsorge.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, CDU. Nach den Attentaten auf 2 Politiker der Demokratischen Partei im US-Bundesstaat Minnesota hat das FBI eine Belohnung ausgesetzt. Demnach gibt es bis zu $50.000 für Hinweise, die zur Festnahme führen. Der 57-Jährige soll eine Abgeordnete und ihren Mann in deren Haus erschossen sowie ein Senatsmitglied und dessen Frau durch Schüsse schwer verletzt haben. Minnesotas Gouverneur Walz sprach von einem Akt politischer Gewalt. Im Berliner Stadtteil Kreuzberg ist vergangene Nacht ein Mann bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei hat ihn ein Passant nahe dem Görlitzer Park stark blutend auf dem Boden gefunden und einen Krankenwagen gerufen. Über die Hintergründe wurde bisher nichts bekannt. Die Gegend um den Görlitzer Park gilt als Kriminalitätsschwerpunkt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Im Laufe des Nachmittags ziehen vermehrt Wolken auf, gegen Abend dann kräftige Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen. Zurzeit in Berlin 30 bis 32 Grad, in Pritzwalk 29 und in Spreenhagen 34 Grad. Morgen bewölkt aber trocken bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 15.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Reisen Sie mit uns nach Südostasien. Genauer gesagt nach Singapur. Ich bin Tina Witte. Der Stadtstaat hat eine Menge zu bieten. Das größte Riesenrad und Ozeaneum der Welt, eine Formel-1-Rennstrecke, die Marina Bay und Shoppingmeilen. Doch abseits von Hochhäusern, Konsum- und Unterhaltungsindustrie gibt es auch viel Natur zu entdecken. Michael Marek und Saskia Guntermann beginnen ihre Reise auf einer Insel nordöstlich von Singapur.
Wir sind hier in dieser Ort, heißt Changi. Changi ist nordöstlich von Singapur. Und wir wollen zu dieser Insel Pulau Ubin fahren. Wir müssen mit dem Fähre, das dauert wahrscheinlich zwischen 15 bis 20 Minuten.
Kay Chiu ist Singapurer, hat in Deutschland studiert und kennt sich aus auf dem kleinen Eiland, das etwa 6-mal so groß ist wie Helgoland. Für Touristinnen und Touristen überraschend? Einen Fahrplan gibt es nicht. Die kleine Fähre für die Überfahrt durch die Meerenge von Johor legt erst ab, wenn 12 Personen an Bord sind. Drüben auf Pulau Ubin, wo es einst Granitsteinbrüche und Kautschukplantagen gab, liegt heute ein Naturschutzgebiet. Ein Ort ohne Wolkenkratzer und Stahlbeton, wie sonst in der Stadt. Dafür ein tropisches Refugium für Flora und Fauna. Der Äquator ist ganze 150 Kilometer nah.
So, diese Insel ist ungefähr 1 Kilometer weg von Singapur. Und hier sehen Sie nicht so viele Menschen. Nur einige Leute, die sind hier gewohnt. Es gibt einige Familien, die wohnen hier, ein paar hundert. Ja? Und einige von den Wohnungen sind noch da, aber viele sind schon zerstört. Und hier haben wir diesen Naturpark. Die Biodiversität ist sehr gut. Man kann wandern, man kann mit Fahrrad fahren, man kann mit einer kleinen Taxi mieten bis zu die andere Ende von dieser Insel fahren. Es gibt Korallen hier, eine Mangrove-Sumpf hier.
Am Landesteg der Fähre laufen streunende Hunde herum. Männer mit Zigaretten im Mund angeln am Ufer. Es geht gemächlich zu. Auf Pulau Ubin ticken die Uhren anders. Das einzige Dorf, Kampong Sungai Durian, besteht aus einfachen Wellblech- und Holzhütten. Die wenigen Bewohner führten ein einfaches, traditionelles Leben, erklärt Kay Cheo. Viele von ihnen sind Fischer, Landwirte oder Händler. Ihre Familien leben seit Generationen auf der Insel.
Singapur ist seit 65 selbstständig. Heute unsere Bevölkerung ist 5,6 Millionen Einwohner. 76% plus minus die sind Chinesen, ungefähr 15% Malaien, 10% Inder und 2% sind aus anderen Nationalitäten. So wir sprechen die Mehrheit Englisch. Die nationale Sprache hier ist Malaiisch.
Singapur sei ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, Religionen und Ethnien, erklärt Kay Cheo. Trotzdem gelinge das Zusammenleben und gleichzeitig gibt es auch in Singapur eine gewisse Fremdenfeindlichkeit, entstanden während der Covid-19-Pandemie. Opfer sind meist Wanderarbeiter, hauptsächlich Männer aus Bangladesch, Indien und Sri Lanka, die schlecht bezahlte Jobs übernehmen, die von den Singaporeans gemieden werden, vor allem in der Bau- und Produktionsbranche. Davon ist auf Pulau Ubin nur wenig zu spüren. Durch das Dorf führt ein Schotterweg statt einer 5-spurigen Stadtautobahn. Es gibt Fahrräder statt Luxuskarossen und jede Menge wilde Tiere abseits des Großstadtdschungels. Hier arbeitet Noel Thomas als Conservation Manager für das National Park Board. Die Aufgabe der staatlichen Behörde, die rund 400 Parks von Singapur zu schützen und zu managen. Auch Pulau Ubin gehört dazu.
Pulau Ubin?
Pulau Ubin ist die Heimat vieler vom Aussterben bedrohter Pflanzen und Tiere, darunter einige, die nirgendwo sonst in Singapur zu finden sind.
Die Artenvielfalt von Pulau Ubin zu erhalten, sei von großer Bedeutung für den Naturschutz in Singapur, erklärt der junge Wissenschaftler. Deshalb ist der größte Teil der Insel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Was Pulau Ubin so besonders macht? Zum Beispiel der kleine falsche Vampir, den es nur auf dieser Insel gäbe, so Noel Thomas.
Do not get fooled by the name Vampire.
Lassen Sie sich nicht durch den Namen Vampir täuschen. Es ist keine Fledermausart, die sich von Blut ernährt. Dieser kleine Kerl trägt seinen Namen nur deshalb, weil er äußerlich einem Vampir ähnelt. Doch dieser falsche Vampir ernährt sich ausschließlich von Insekten und Pflanzen. Außerdem gibt es hier noch das vom Aussterben bedrohte malaiische Schuppentier, ein sehr scheues Säugetier.
Pulau Ubin ist Mikrokosmos und Rückzugsgebiet für seltene Tierarten, darunter auch Warane, Schlankaffen und sogar Nashornvögel.
Ein weiterer Star von Pulau Ubin ist der Großkantschil, der zur Säugetierfamilie der Hirschferkel gehört. Die Tiere gibt es fast nur auf dieser Insel. Außerdem gibt es noch Graureiher, die in vielen Ländern der Welt zu Hause sind. Hier nutzen sie die alten Steinbrüche als Schlaf- und Rastplatz.
Mit einem klapprigen Uralt-Taxi geht es in den Osten der Insel zur Hauptattraktion, den Chek Chawa Wetlands, ein Feuchtgebiet mit Mangrovensumpf. Unterwegs durchquert man einen tropischen Regenwald und man kann hier Waldbewohnern mit feinen Nasen begegnen, KJU.
Wir sind hier ganz tief in diesem Regenwald. Das ist nicht so dick. Und wir haben verschiedene Tiere hier. Die Warbohr, die suchen etwas zum Essen, aber Untergrund und so weiter. Sie nehmen ihre Schnauze und sie graben, ja. Warbohr, das ist ein wilder Schwein, ja.
Yes, so da.
Die Wildschweine sind an die Menschen gewöhnt, erklärt Herr Chiu. Die wissen genau, wie man an die Köstlichkeiten kommt, vor allem bei Fahrradfahrern, die in ihren Körben Essbares dabei haben. Aber das gilt auch für die Languren, die entlang der Piste umherziehen und auf unvorsichtige Touristen warten.
Dann gibt es auch Affen hier, Papageien. Es gibt Monitor Lizard, die ist auch hier, Schlangen. Aber diese Tiere, die sind nur am Tag zu sehen. Abends gibt es ganz andere Tiere. Die Dschungel ist lebendig mit diesen Nacktieren, die kommen raus, die suchen, essen und so weiter. Ja? So, es gibt auch Schmetterlinge, schauen Sie da. Oh. Ja, okay.
Am Ende des Weges beginnt ein Holzpfad, der über dem Feuchtgebiet zu schweben scheint. Mangroven, wohin das Auge reicht, und eine Meereslagune voller Seegras. Es gibt Meeresschnecken, Tintenfische, Seesterne. Mit etwas Glück findet man sogar Seepferdchen. Doch dieses fragile Ökosystem ist gefährdet. Der steigende Druck auf Singapurs begrenzte Landesressourcen hat dazu geführt, dass es immer mehr und neue Entwicklungsprojekte gibt. Diese könnten das Leben auf der Insel gefährden, meint Noel Thomas. Ob der Klimawandel Flora und Fauna bereits beeinflusst habe? Als Wissenschaftler könne er darauf noch keine abschließende Antwort geben.
Wir müssen die Auswirkungen des Klimawandels über einen langen Zeitraum beobachten. Klar ist, Pulau Ubin wird durch seine Mangroven geschützt. Aber wir haben mit einer umfassenden Datenerhebung zur biologischen Vielfalt gerade erst angefangen. Wir brauchen mehr Zeit und viele Daten, damit wir in den nächsten 3 Jahren Aussagen zur Biodiversität und zum Klimawandel auf Pulau Ubin treffen können.
Die Menschen, die wir getroffen haben, waren freundlich und zuvorkommend. Über Politik offen sprechend aber wollte niemand. Das ist in Singapur ein No-Go und hat mit Höflichkeit zu tun und einer etwas anderen Mentalität. Die Menschen sind stolz auf ihr Land, das es von der sogenannten Dritten Welt in die Erste geschafft hat. Heute zählt Singapur laut Transparency International zu den am wenigsten korrupten Staaten der Welt. Gleichzeitig gibt es in Singapur seit der Unabhängigkeit von Großbritannien 1963 quasi eine Einparteienherrschaft, trotz demokratischer Wahlen. Bezogen auf die Medienfreiheit führt Reporter ohne Grenzen Singapur von 180 Staaten nur an Stelle 129. Und es gibt die Todesstrafe. Für den Handel von Rauschgift wurden 2022 und 2023 wieder Menschen hingerichtet. Das alles wird von Amnesty International immer wieder kritisiert. Ortswechsel mitten im Stadtzentrum von Singapur.
Wir fahren gerade durch den historischen Kern des Botanischen Gartens. Er wurde 1859 gegründet und ist heute Singapurs einzige UNESCO-Welterbestätte. Vieles in der Parklandschaft ist seit unserem ersten Direktor unverändert geblieben und Teil des Kulturerbes.
Therese Chu arbeitet als Direktorin für die Singapore Botanic Gardens.
Der Botanische Garten wurde während der Kolonialzeit angelegt. Er war Privatpark und Lustgarten. Die Leute kamen hierher, um seltene Pflanzen zu besichtigen. Und er war ein schöner Ort für die Kolonialisten, um in Singapur spazieren zu gehen.
Gegründet wurde der Botanische Garten Singapur durch den Schotten Lawrence Niven. Heute beherbergt der im englischen Landschaftsstil angelegte Garten historische Gebäude und eine Vielzahl exotischer Pflanzen. 1874 kam die grüne Oase unter staatliche Kontrolle und entwickelte sich zu einem bedeutenden Zentrum für Wissenschaft, Forschung und zum Schutz der Flora, sagt Direktorin Chu.
So when the place was first established, it was conceived as an English landscape garden.
Der Ort wurde als englischer Landschaftsgarten angelegt. Damals, im 19. Jahrhundert, war das eine neue Bewegung, bei der es um einen weniger formal gestalteten Garten ging. Daher sind die angelegten Wege kurvenreich und weichen von den streng geometrischen Formen der europäischen Gärten ab. Im Laufe der Zeit hat sich das verändert. Heute versuchen wir, die Lebensräume für Flora und Fauna sowie die Ökologie des Ortes einzubeziehen.
Anfangs wünschte sich die britische Kolonialverwaltung eine grüne Oase als Zuflucht vor der schwülen Tropenhitze. Dann, ab Ende des 19. Jahrhunderts, gründeten die Briten ebenso wie Franzosen und Niederländer in ihren Einflusssphären botanische Gärten. Sie dienten der Forschung wie wirtschaftlichen Interessen, erklärt Therese Chu. Denn der industrielle Hunger nach Edelhölzern, Gewürzen, essbaren Pflanzen und medizinischen Wirkstoffen war gewaltig.
It was a very important economic garden. So this is back when all the colonies were trying to find plants.
Die Gärten dienten ökonomischen Zwecken. Das war die Zeit, als alle Kolonialmächte versuchten, Pflanzen zu finden, die für die Wissenschaft nützlich waren. Sie haben zum Beispiel Kautschuk, Kaffee und Muskatnüsse angebaut. Der Botanische Garten Singapur war bekannt als Heimatstätte der Gummiindustrie. Einer unserer ersten Direktoren, Henry Nicholas Ridley, entwickelte eine Methode zur nachhaltigen Ernte von Latex, ohne dass diese anschließend absterben. Er führte die Experimente in Singapur durch und so begann die Gummiproduktion.
So he did the experiments in Singapore and then that's how the rubber industry started.
Zu internationaler Berühmtheit hat es der National Orchid Garden geschafft, als Teil des Botanischen Gartens. Er wurde 1995 eröffnet und gehört zu den weltweit führenden Forschungsinstitutionen in der Kreuzung unterschiedlicher Orchideenarten, um außergewöhnliche Farben, Formen und Eigenschaften zu erhalten. Heute beheimatet Singapur die größte Orchideensammlung der Welt. Und hier im Botanischen Garten von Singapur kommen jedes Jahr neue Züchtungen durch Kreuzungen dazu und tragen mitunter Namen berühmter Persönlichkeiten und Staatsgäste. Pflanzen mit einer speziellen Mission: Völkerverständigung.
So I'm going to tell you a little about Singapore's orchid diplomacy.
Wir haben in Singapur so etwas wie eine Orchideendiplomatie. Die fußt auf einem speziellen Programm, die Hybridzucht von Orchideen. Wir benennen Orchideen nach VIPs, also sehr wichtigen Personen, die zu Besuch kommen. Beispielsweise Ihr Kanzler oder andere ausländische Würdenträger. Dann arbeiten wir mit unserem Außenministerium zusammen, halten eine Zeremonie ab, in der eine Orchidee nach dem Staatsgast benannt wird.
The Ministries of Foreign Affairs will work with us and will hold a ceremony and name orchids after them.
Singapurs blumige Charmoffensive findet regelmäßig statt, wenn Regierungschefs, Monarchen und Autokraten dieser Welt anreisen. Im VIP-Garten kann man sie bewundern. Orchideen mit den Namen von Nelson Mandela, Prinzessin Diane, Margaret Thatcher und
Barack und Michelle Obama.
Eine Orchidee ist nach Barack und Michelle Obama benannt. Ich glaube, mittlerweile gibt es über 200 VIPs mit einer eigenen Orchidee.
Eine Dendrobium Olaf Scholz gibt es ebenso zu bewundern wie eine Orchidee seiner Vorgängerin.
I didn't do my homework.
Angela Merkel.
Is it here? Oh, it is. Are you sure it's up?
In einer feierlichen Zeremonie wurde sie 2011 im Beisein der Ex-Regierungschefin der Öffentlichkeit vorgestellt und nach ihr benannt. Die Dendrobium Angela Merkel hat violett-mintfarbene Blätter, kann bei entsprechender Pflege meterhoch werden und trotzt auch widrigen Bedingungen, sagt zumindest Therese Chu.
The Dendrobium Angela Merkel is a hybrid of Dendrobium-type orchids. It is.
Die Dendrobium Angela Merkel ist eine künstliche Kreuzung verschiedener Orchideenarten. Wissen Sie, wie lange es dauert, um neue Hybride zu erhalten? Mindestens 7 Jahre. Wenn also die Würdenträger nach Singapur kommen, dann muss die Züchtung fertig sein, die Orchidee bereits blühen, um für die Benennung bereit zu sein. Dahinter steckt also jede Menge Arbeit und Aufwand.
Über 4 Millionen Besucher kommen jedes Jahr in den Botanischen Garten. Trotzdem verliert man schnell das Gefühl, mitten in einer Megacity zu sein. Der Eintritt ist kostenlos, künstliche Bäume wie an anderen Orten Singapurs Fehlanzeige. Es ist schwül und heiß, 30 Grad schon um 10 Uhr morgens, die Luftfeuchtigkeit bei heftigen 90%. Trotzdem geht es zu Fuß durch den Stadtteil Tanjong Pagar, ein multikulturelles Viertel im Süden Singapurs mit vielen Restaurants und bunten Nachtleben. Wohin man schaut? 30 bis 40 stöckige Wohnhäuser.
Meine Haustür steht eigentlich immer offen. Meine Nachbarn sind mir wichtig. 2 ältere Leute.
Keys Inc. lebt in einer 3-Zimmer-Eigentumswohnung im 19. Stock. Nichts Ungewöhnliches in Singapur. Wie viele andere Einwohner hat der junge Mann seine Wohnung vom Staat erworben und für 99 Jahre gepachtet. Public Housing nennt sich das System, sagt Keys. Doch dabei gehe es nicht nur um die eigenen 4 Wände, sondern auch um Gemeinschaft.
Wir kaufen für uns gegenseitig ein. Wir nennen das in Singapur Kampong. Ein malaiisches Wort, das traditionell ein Dorf oder eine ländliche Siedlung beschreibt. Wir haben diesen schönen Sinn für eine enge soziale Bindung. Wir teilen uns das Pflanzenrack dort. Er baut sein eigenes Zeug an und kümmert sich um meine Pflanzen, wenn ich mal unterwegs bin.
Wir sitzen bei einer Tasse Chrysanthementee zusammen. Seine Wohnung liegt in einem der oberen Stockwerke. Hier fühle er sich wohl, sagt Keys. Er sei leidenschaftlicher Fahrradfahrer und sein Bike stehe immer auf dem Hausflur. Die Nachbarn würden das tolerieren, wie überhaupt das Miteinander sehr wichtig sei. Obwohl Häuser und Wohnungen oft einförmig und nach dem gleichen Muster gestaltet sind, erfreuten sie sich bei den Singaporeans großer Beliebtheit. Über 80% aller Einwohner haben eine solche Eigentumswohnung mit staatlicher Hilfe erworben, um so dem Problem hoher Mieten zu entgehen. Das System des Public Housing funktioniere. Hier lebten Arm und Reich nebeneinander, bestätigt auch Pei Juan Yu. Die Architektin lebt im gleichen Stadtviertel. Nebenbei arbeitet sie als Stadtführerin und zeigt Touristen ihr eigenes Viertel.
They don't want people to buy houses and use it to speculate.
Die Regierung will nicht, dass Leute Häuser und Wohnungen kaufen, um mit ihnen zu spekulieren. Die Idee des öffentlich geförderten Wohneigentums ist, dass du in der Wohnung lebst und nicht, dass du Geld damit verdienst. Das ist auch einer der Gründe, warum Airbnb in Singapur verboten ist. Außerdem zerstört Airbnb das Gemeinschaftsleben. Öffentlich geförderte Eigentumswohnungen dürfen nicht vermietet werden. Du kannst sie langfristig vermieten, ja, aber nicht für 5 oder 7 Tage.
Beim gemeinsamen Gang durch den Hochhauskomplex fällt mir auf, überall gibt es gepflegte und liebevoll angelegte Grünflächen und Blumenbeete. Alles wirkt renoviert, Unrat, Fehlanzeige. Die glatten Fassaden sind frisch gestrichen, Graffitis sucht man vergeblich. Das Sprayen ist in Singapur streng verboten, ebenso das Wegwerfen von Kaugummis oder Zigaretten. In den langen Fluren hängen Nachbarn ihre Wäsche auf, man sieht ältere und jüngere Leute miteinander plaudern. Statt Wohnungen befinden sich im Erdgeschoss öffentliche Begegnungsstätten oder wie hier Supermarkt, Friseur und Bäckerei. Man kann Dinge des täglichen Lebens kaufen, ohne mit dem Auto fahren zu müssen. Die nächste Bus- oder U-Bahn-Station liegt in 3 Minuten Entfernung, so hat es die Regierung vorgeschrieben. In Gehweite bietet diese Anlage alles, was Menschen zum Leben brauchen, Schulen, Kindergärten und medizinische Versorgung und mehr noch.
Dazu gehört auch die Politik der ethnischen Integration. Wir wollen die soziale Interaktion fördern, indem wir unsere Wohnviertel ethnisch durchmischen, um vielfältigere Gemeinschaften zu schaffen.
Sagt Wong Hong Quan vom Ministerium für nationale Entwicklung. Und das heißt, Chinesen, Malaien, Inder und andere Ethnien werden nach einem staatlich festgelegten Schlüssel auf die Stadt- und Wohnviertel verteilt. So gäbe es keine Ghettobildung in der Vielvölkermetropole Singapur, bestätigt auch Keith. Eigentumswohnungsbau als Laboratorium der Gesellschaft, das stärke den sozialen Zusammenhalt und beuge der Verslammung vor. Gleichwohl ist das System des Public Housing alles andere als perfekt. Die Regierung verbindet den Zugang zu den günstigen Wohnungen mit antiquierten gesellschaftspolitischen Vorstellungen und stößt damit auch auf Kritik. Junge Paare müssen verheiratet sein, um eine Public Housing Wohnung erwerben zu können. Singles unter 35 haben praktisch keine Chance auf ein staatlich gefördertes Zuhause, ebenso wenig Alleinerziehende unter dieser Altersgrenze. Das sagt auch Keys Inc.
Viele Leute heiraten nur, um eine Wohnung zu bekommen. Klar, zu heiraten ist immer eine große Entscheidung, egal wo man herkommt. Letztendlich fördert die Regierung das Heiraten, auch um die Bevölkerung zu vergrößern. Aber es gibt eine Menge Menschen wie mich, die nicht heiraten, nur um eine Wohnung zu bekommen. Meine Partnerin und ich, wir haben unsere eigenen getrennten Wohnungen. An manchen Tagen leben wir bei ihr, eher außerhalb der Stadt. An anderen Tagen wollen wir zurück in die City. Das hängt von unserem Lebensstil ab.
Zum Abschied gibt es eine herzliche Umarmung und noch einen letzten Hinweis. Trotz der Erfolge des öffentlichen Wohnungsbaus stehe das Land vor neuen Herausforderungen, sagt Kies. Die zunehmende Überalterung der Bevölkerung stelle das Wohneigentumsmodell auf die Probe. Der Grund? Die immer älter werdende Bevölkerung habe Bedürfnisse, die erst noch berücksichtigt werden müssen. Die Regierung sei gefordert, barrierefreie Wohnungen und eine altersgerechte Infrastruktur zu schaffen. Da sind sich Keys Inc. und Pei Juan Yu einig. Aber das gelte auch für Deutschland, füge ich beim Abschied noch hinzu.
Falling for a tawny moor, took off to the land of none.
Michael Marek und Saskia Guntermann waren unterwegs in Singapur. Alle unsere Sendungen können Sie auch in der ARD-Audiothek nachhören. Ich bin Tina Witte. Machen Sie es gut. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an Baustellen. Bis zu 45 Minuten länger brauchen Sie. A12 Frankfurt-Oder Richtung Berlin zwischen Storkow und Friedersdorf steht ein defektes Fahrzeug und Gegenstände liegen auf der Fahrbahn. B189 Wittenberge Richtung Wittstock-Dosse zwischen Liebenthal und dem A24-Anschluss Pritzwald gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin, die A100 und A113 sind wegen Bauarbeiten noch bis morgen früh zwischen Oberland und Spätstraße in beiden Richtungen gesperrt. Rechnen Sie mit Stau an den Abfahrten. Aktuell ist zur S-Bahn. Wegen einer Zugstörung fährt die S7 zwischen Grunewald und Potsdam Hauptbahnhof nur im 20-Minuten-Takt. Wegen mehrerer Signalstörungen kommt es auf den Linien S3, 5, 7 und 9 zu Verspätungen. Der 10-Minuten-Takt bei der S3 gilt aktuell nur zwischen Erkner und Warschauer Straße und die S5 fährt nur zwischen Strausberg Nord und Ostbahnhof.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 16 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Israel und der Iran setzen ihre gegenseitigen Luftangriffe fort. Am Mittag meldete der iranische Staatsrundfunk Explosionen in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Teheran. Kurz danach wurde in Israel wieder Raketenalarm ausgelöst. Bisher beziffert der Iran die Zahl der Todesopfer seit Beginn der israelischen Luftangriffe am Freitag auf fast 130. In Israel sind mindestens 13 Tote bestätigt. In einem Wohnhaus bei Tel Aviv wird noch nach Verschütteten gesucht. Beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs in Kanada wird der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ein zentrales Thema sein. Das hat Bundeskanzler Merz kurz vor seinem Abflug deutlich gemacht. Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Merz will darauf dringen, dass sich der Konflikt im Mittleren Osten nicht ausweitet. Gleichzeitig sagte er, dass auch Deutschland sich wappne gegen mögliche Angriffe des Irans auf jüdische Einrichtungen im Land. Das zweite große Thema bei den G7 wird der Krieg Russlands gegen die Ukraine sein. Hier möchte Merz auch die Nicht-Europäer auf dem Gipfel dafür gewinnen, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen.
In Deutschland wird heute zum ersten Mal der Veteranentag begangen. Bundestagspräsidentin Klöckner hat am Mittag die zentrale Festveranstaltung am Berliner Reichstagsgebäude eröffnet. Es sei höchste Zeit, denen öffentlich Anerkennung zu zeigen, die in den deutschen Streitkräften gedient haben, sagte die CDU-Politikerin. Der Bundestag hatte den jährlichen Veteranentag vergangenes Jahr beschlossen. Auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt hat es heute einen Angriff gegeben. Wie die Polizei mitteilte, haben 10 bis 15 unbekannte Teilnehmer die Versammlung im Kreis Märkisch-Oderland attackiert. Rolf Grünewald, RBB 24.
Bei dem Überfall sollen die Angreifer laut Polizei auch Schlagwerkzeuge oder Holzstöcke eingesetzt haben. Mindestens 2 Personen wurden leicht verletzt, mussten aber nicht behandelt werden. Noch vor dem Eintreffen der Polizei sind die zum Teil vermummten Täter geflüchtet und konnten bisher nicht gefasst werden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden, vor allem, wenn sie etwas zu Fahrzeugen sagen können, die von den Tätern genutzt wurden.
In einer Großbäckerei in Berlin-Reinickendorf hat es am Morgen gebrannt. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem RBB sagte, stand die Technik einer großen Kühlzelle in Flammen. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Insgesamt waren 44